Appetit auf Leben, der Ernährungspodcast von B. Braun. Wenn Essen nicht mehr selbstverständlich ist, zur Herausforderung wird und die Kraft schwindet, dann fühlst du dich hilflos. Das musst du nicht, denn es gibt Lösungen. Wir sprechen mit Menschen, die Mut machen, die Erfahrung haben oder selbst Ähnliches erlebt haben. Es gibt viele Wege zurück zum Appetit und damit auf Leben. Schön, dass du dabei bist.
Hallo, ich bin Andrea, heute eure Moderatorin von B. Braun. Dieses ist die erste Folge unserer neuen Podcast-Reihe Appetit auf Leben. Und ich freue mich riesig, damit den Aufschlag machen zu dürfen.
Appetit auf Leben im Gespräch.
Wir senden aus dem Medizinischen Versorgungszentrum in Magdeburg und ich spreche mit Dr. Karl Meißner. Hallo Karl.
Hallo Andrea.
Unser Thema ist die Prähabilitation, wie die medizinische Welt es nennt. Prähabilitation umfasst die Vorbereitung auf eine Operation. Dr. Karl Meißner ist Facharzt für Chirurgie mit dem Schwerpunkt Viszeralchirurgie. Er ist Palliativmediziner, leitender Notarzt der Stadt Magdeburg und Ernährungsmediziner. Und genau deshalb sind wir heute hier. Karl Meißner wird in der Forbes-Ärzteliste als einer der Top-Mediziner von Deutschland gerankt und ist seit Jahren beliebter Interviewpartner in Funk und Fernsehen, wenn es um die gesunde Ernährung geht. Ich freue mich, dass wir hier bei dir in Magdeburg sein dürfen. Jetzt habe ich dich gerade mit viel Vorschusslorbeeren angekündigt. Was sagst du dazu?
Ich bin geblättet, was du alles gefunden hast, was alles im Internet steht. Also ich bin beeindruckt. Im Grunde genommen bin ich Arzt und ich bin leidenschaftlicher Ernährungsmediziner. Und ich habe das Glück, dass die Leidenschaft, mein Hobby auch zum Beruf machen zu können. Und Ernährungsmedizin liebe ich und ich mache es auch jeden Tag. Der noch so größte und beste Chirurg kann die größten Operationen machen. Dann kommt ein Onkologe und sagt, ich kann die beste Chemotherapie, das ist alles richtig. Aber der Patient muss es auch vertragen und er muss therapiefähig sein. Und dafür ist der Ernährungsmediziner da. Und genauso, wenn wir jetzt da sitzen, musst du irgendwann mal auch mal in eine Schnitte beißen oder in einen Riegel beißen. Denn dir fehlt irgendwann Zucker und dir fehlt Energie und du musst wieder Kraft tanken. Und das ist genauso mit unseren Patienten. Wenn sie eine Krebserkrankung haben, dann zehrt es am Körper und wir müssen sie entsprechend mit Energie versorgen, sonst schaffen sie gar nicht, die Therapie zu überstehen.
Grundsätzlich, dann geht es ja meistens um Gewichtsreduktion, es geht auch um Fettleibigkeit, es geht darum, wie nehme ich am besten ab.
Genau.
Jetzt hast du ja gerade etwas angesprochen, was ganz anderes angesprochen. Du hast nämlich darauf das angesprochen, was ist, wenn ich mein Gewicht halten, wenn es gut ist, wenn ich mein Gewicht halte, ja. Oder wenn jemand von Krebs betroffen ist und vielleicht sogar abnimmt.
Also wenn wir überhaupt über Patientenquerschnitt reden, dann hast du vollkommen recht, dass fast 60% der Bevölkerung ist übergewichtig. Wenn wir aber über Patienten in der Klinik sprechen oder auch in der Praxis, dann haben wir gerade mal ein Fünftel ist normalgewichtig und ein Viertel, also 25% der Patienten sind unter- oder mangelernährt. Und das ist ein großes Problem. Und hier wird nicht nur entscheiden, dass der Patient ganz hager und ganz dünn ist, sondern auch Patienten mit einem Übergewicht, das heißt einem Body-Mass-Index größer 25, kann eine Unter- und Mangelernährung gerade im Blick auf Krebs haben. Und deswegen ist es auch, wenn der Patient mit einem leichten Übergewicht, wie meine Oma gesagt hat immer, bleibt mal so, da hat man im Krankenhaus was zuzusetzen. Dem ist nicht so, denn auch wenn der übergewichtige Patient gerade im Rahmen einer Krebserkrankung Gewicht verliert, ist das prognostisch ungünstig.
Warum ist es gerade für Krebspatienten so wichtig, sich mit Gewicht und Ernährung zu beschäftigen?
Um eine Krebserkrankung zu überstehen, ob es die reine Radiochemotherapie ist, ob es die Operation ist oder auch andere Immuntherapien, muss ich den Patienten therapiefähig halten. Und da muss ich natürlich genug essen und genug trinken. Und die Möhre kommt ja nicht so, wie sie ist mit ihren Beta-Carotin in unser Blut, sondern wir müssen sie vorher aufspalten. Und dafür gehört ein vernünftiger Stoffwechsel und ein gesunder Organismus dazu. Und mit einer gesunden Ernährung oder einer ausgewogenen Ernährung schaffe ich ein gesundes Darmmilieu und dann auch die bestmöglichen Voraussetzungen, entsprechend Vitamine, Spurenelemente, auch Mineralstoffe aufnehmen zu können und dann entsprechend mich fit für die Therapie zu halten.
Und wenn ich jetzt zu dir käme, weil ich Krebspatient bin,
ja,
und operiert werden muss, was würdest du mir denn dann raten? Also wenn ich jetzt am Bauch operiert werden muss, was würdest du mir denn raten mit Essen?
Als erstes muss man schauen, okay, was ist es genau für eine Bauchoperation? Hat das einen Stenosegrad, das heißt, ist es irgendwo eine Einengung? Musst du auch bestimmte Sachen wie Ballaststoffe verzichten? Darfst du die gar nicht essen, was mit viel Fasern ist, weil es sonst zu einem Darmverschluss kommen würde? Also wir sprechen als Ilios in der Medizin davon. Oder ist es etwas, wo du sagst, du bist heute ja sehr, sehr schlank. Das heißt, bist du fast untergewichtig? Wie sieht dein Ernährungszustand überhaupt aus? Dazu gibt es ganz einfache Screening-Module, sagen wir, also Anamnesebögen, wo wir herausfinden, hast du eine Mangelernährung, hast du keine. Dann gibt es nicht nur Größe und Gewicht, was wir klassischerweise bestimmen mit dem sogenannten Body Mass Index, was Größe und Gewicht ins Verhältnis setzt, wo wir mitkriegen, zwischen 18,5 und 25 ist Normalgewicht. Alles darunter ist dann ein Untergewicht oder eine Mangelernährung, alles drüber ist ein Übergewicht. Sondern wir haben noch die Möglichkeit, ähnlich des Fitnessstudios, dieser Körperfettwagen, die man vielleicht kennt oder schon mal gehört hat, der bioelektrischen Bilanzanalyse, eine Möglichkeit hier, genau den Zustand zu vermessen. Wie viel Muskulatur hast du, wie viel Knochen und wie viel Fett? Und dann kriegen wir ganz schnell mit, wie ist denn dein Muskelstatus? Denn wenn wir einen Körper haben mit einem Tumor, ist das eine nicht heilende Wunde. Und der Körper wird ernährt und nicht der Tumor. Das muss ganz klar sein. Wir ernähren immer dich als Patient, damit du Therapie bleibst. Und das größte Problem beim Tumorpatienten ist, wenn er Gewicht verliert, er verliert niemals Gewicht in Form von Fett, sondern in 99% der Fälle verliert er Muskulatur. Und deswegen fühlt sich der Patient auch schwach. Das ist die Grundlage für unsere Beratung. Und dann schauen wir genau, wie sehen deine Eiweißwerte aus? Können wir mit entsprechender zusätzlicher Ernährung da etwas aufbauen? Können wir mit Sportübungen etwas machen oder auch mit der Atemtherapie?
Und das nennt sich dann Prähabilitation.
Das ist das Konzept der Prähabilitation, ein multimodales Konzept heutzutage, was aus der Ernährungstherapie besteht, aus der Bewegungs- und Atemtherapie, sprich der Physiotherapie und zu guter Letzt natürlich auch der betreuenden Ärzte, ob Onkologen oder Chirurgen, das heißt der psychologischen Komponente, der mentalen Power für die Operation.
Und was kann ich dann selber noch dafür tun? Also ich komme jetzt zu dir,
ja.
Du berätst mich jetzt,
genau.
Du berätst mich über all diese Dinge,
genau.
Und dann gibst du mir was mit.
Genau, ich würde dir was mitgeben. Ich würde dir zum einen wahrscheinlich heute aus der Sicht, bist ja nicht 1A jeder Patient, aber du wärst die klassische Indikation bei deinem fast Untergewicht für eine orale Trink- und Zusatznahrung. Das heißt, das sind die kleinen Kosten. Na klar, wir gehen mit dir noch auf die Waage und das wird mir zeigen, dass du Untergewicht hast. Wir werden mit Kosmonautenkost arbeiten, das heißt, oder auch Astronautenkost genannt, diese hochkalorischen Trinkpacks. Damit kann man relativ schnell Eiweiß in den Patienten reinkriegen und den Stoffwechsel mit Energie versorgen. Auf der anderen Seite würdest du einen Atemtrainer bekommen. Heißt ganz unterschiedlich, einfach damit das Lungenvolumen getestet und auch trainiert werden kann. Und das nächste ist, wir haben so ein kleines Heftchen, wo kleine Übungen drin sind, die du bequem zu Hause am Stuhl, am Bett machen kannst oder auf der Erde mit Gymnastik. Du musst nicht ins Fitnessstudio gehen, sondern das, was du in deinen Alltag integrieren kannst. Und wenn du diese Sachen alle machst, dann bist du erstmal optimal auf die Operation vorbereitet. Das heißt nicht, dass du morgens ins Fitnessstudio gehst, aber musst gucken, dass du dich körperlich natürlich darauf vorbereitest.
Und welche Patienten profitieren dann am meisten davon mit diesem Programm?
Also erstmal kann man sagen, alle Patienten profitieren davon, weil alle Patienten sich, wenn sie sich psychologisch und körperlich auf eine Operation vorbereiten, natürlich ein besseres Outcome haben. Das ist nachgewiesen. Besonders profitieren davon tun unsere ältere Generation, hochbetagt, die gebrechlichen, wir sagen eigentlich dazu die Frailty-Patienten. Das heißt wirklich, wenn die Patienten weit über 80 sind und da hat man früher gesagt, bei Magenkrebs, ach, wir operieren nicht mehr. Heute kann der 80-Jährige biologisch sehr jung sein. Natürlich operieren wir ihn. Natürlich hat er noch eine Lebenserwartung von mindestens 12 Jahren. Natürlich lohnt es sich auch, diesen Patienten zu behandeln und auch die Operation zu machen. Und heute sind die Operationen so sicher geworden, dass man auch diese Patienten adäquat versorgen kann und damit wieder ein Stück Lebensqualität schaffen kann.
Vereinbart ihr mit dem Patienten auch ein Ziel? Also wenn jetzt sagt man, wegen 4 Wochen ist die Operation, ja. Ich komme jetzt in 4 Wochen. Bis dahin ist es gut, dass du das machst. Ist das ein konkretes Ziel oder ja. Ist es einfach, das ist eine Empfehlung?
Das konkrete Ziel ist die Operation oder die Therapie beim Radioonkologen, das heißt die Chemotherapie oder auch Immuntherapie beim Gastroenterologen. Das ist das primäre Ziel. Denn Zielvereinbarung machen wir nicht fest mit einem Gewichtswert. Wir machen es auch nicht fest mit einer Befindlichkeit, sondern wir gucken, dass der Patient aus dem Zustand, was er jetzt ist, auf ein höheres Level kommt. Und das kann ganz wenig sein, oder es kann ganz viel sein. Das ist patientenindividuell. Ich weiß nicht, wie lange er den Tumor schon in sich hat und der Tumor schon als konsumierende Erkrankung an dem Patienten zehrt. Das kann ich nicht sagen. Deswegen kann ich nicht sagen, dass er schafft, jetzt statt 4 Atemzüge 6 in der halben Minute oder in 30 Sekunden. Oder er schafft ein größeres Lungenvolumen. Er hat vorher 400 Milliliter gehabt, hat jetzt 500. Das ist nicht die Parameter. Wichtig ist, dass er mitkriegt, ich fühle mich belastbarer. Ich komme wieder zu Kräften. Ich bin nicht so schlapp. Ich bin nicht so schnell müde. Das wäre ein Ziel.
Und es ist ja auch eine psychologische Komponente.
Das ist ganz wichtig. Der Patient, die Operation, das ist erstmal mit der Diagnose Krebs, bricht eine Welt zusammen. Man muss sich versuchen, selbst zu fangen und auch mit dem Familienkreis das besprechen. Und dazu gehört natürlich auch die Psycho-Onkologin in der Klinik, dazu gehört der Sozialdienst in der Klinik, der Onkologe, der Chirurg, aber auch die Stationsschwester, die dann hautnah am Patienten ist und betreut. Die Ernährungstherapeutin oder die Diätassistentin oder die Diätassistent ist dabei, ein Stück zu unterstützen und hier entsprechend die Therapie zu begleiten und den Patienten therapiefähig zu halten. Und das ist natürlich eine Sache von ganz vielen Personen. Hier ist es keine, ich sage mal, One-Man-Show, sondern es ist eine Teamarbeit. Und die kommt dem Patienten zugute.
Also da habe ich sofort komplett, schießen mir da so zwei Fragen.
Ja.
Die eine Frage ist, was ist, wenn ich das nicht angeboten bekomme? Ja. Ist darauf bestehen sozusagen? Und ist das abhängig von der Klinik oder muss ich das selber bezahlen?
Im klinischen Alltag, wenn du stationär aufgenommen wirst, dann ist es in der Klinik integriert. Und heutzutage gibt es so viel zertifizierte Darmkrebszentren, es gibt Pankreas, also für Bauchspeicheldrüsenexperten, es gibt viszeral-onkologische Zentren, das heißt, die sich mit eingeweihten Erkrankungen, mit Tumoren und mit vielen anderen spezifischen Therapien beschäftigen. Die haben in der Regel immer Ernährungstherapeuten, Diätassistenten, einen Ernährungsberater vor Ort. Denn wenn du heute ein Krebszentrum werden willst, musst du Ernährungstherapie, Ernährungsmedizin anbieten. Das heißt, ich hoffe und ich denke, dass man in Deutschland, wenn man in ein Zentrum geht, immer die Beratung auch erfährt, weil die einem zusteht. Im Rahmen des stationären Aufenthalts wird das mit abgedeckt. Der ambulante Bereich ist noch nicht so weit. Da wird die Prähabilitation an sich noch nicht vergütet. Das ist schade. Die Rehabilitation nach der Operation sehr wohl. Und das ist ein ganz klarer Ansatz, weil wir kennen Studien, wir kennen Leitlinien, die sagen, Operationsbereitung ist wichtig, mindestens 5 bis 7 Tage, wenn Patienten mangelernährt sind, auch mal 14 Tage mit entsprechenden Therapien. Es gibt mittlerweile Konzepte, dass man sagt, okay, mit der Diagnose folgt noch eine Radiochemotherapie, die geht über einen Zeitraum, dass man in dieser Zeit auch eine Prähabilitation betreibt. Ist alles sehr gut und sehr richtig. Wünschenswert, wenn wir es flächendeckend implementieren können und das auch im ambulanten Bereich in der sogenannten EBM-Welt auch vergütet wird.
Und wenn ich jetzt davon ausgehe, ich habe die OP gut überstanden, Dann kommt die Behandlung, die Bestrahlung, wie du schon gesagt hast, dann kommt vielleicht die nächste OP. Wie komme ich da durch? Es geht mir ja nicht immer gut. Und wie geht es weiter? Was kann ich zu Hause auch tun?
Also zum einen die Prähabilitation, die du beginnst vor der Operation, die sollte natürlich auch postoperativ weitergeführt werden. Das heißt also nicht, ich habe jetzt bis zur Operation gekämpft und danach höre ich auf. Man kann ganz grob sagen, einen Tag, den du im Bett liegst im Krankenhaus, brauchst du 2 Tage, um wieder fit zu werden. Wenn du eine Woche liegst, brauchst du mindestens 14 Tage, um wieder auf die Beine zu kommen. Und natürlich, wenn man viel liegt, dann verbraucht man nicht viel Energie, man bewegt sich nicht, Muskelarbeit ist reduziert und man isst vielleicht auch in der Zeit nicht ganz so viel. Was der Körper trotzdem braucht, ist Eiweiß. Und wenn du nicht zuführst über Ernährung, dann holt er sich das aus dem Körper selber. Was heißt, er baut Muskulatur ab. Deswegen ist die Ernährungstherapie so wichtig, um entsprechend Aminosäuren in Form von aktiven Proteinen zuzuführen, damit es nicht zum Muskelschwund kommt und wir uns dadurch schwach fühlen.
Was ist, wenn ich gar nicht essen kann? Also wenn ich jetzt meine Zeit gar nicht essen kann?
Wenn man nicht essen kann, wird das in der Klinik relativ zügig erkannt. Das heißt, ich kann jetzt oral vielleicht nicht nachhelfen. Ich kann enteral mit Sondentechniken, die über die Nase gehen oder auch über den Bauch gehen, nachhelfen, dass ich versuche, den Patienten sozusagen enteral zu ernähren, über den Darm quasi, über den Verdauungstrakt. Und wenn das alles nicht geht, dann hat der eine oder andere Patient vielleicht schon wegen der bevorstehenden Krebstherapie ein Abortsystem oder wir lagen hochgeschobene Katheter-Picklines, die man für die Chemotherapie nutzen kann, die kann man aber auch für die Ernährungstherapie nutzen. Und hier bitte ich keine Angst haben, auch eine künstliche Ernährung ist nichts Schlimmes. Und wenn es auch nur über eine Zeit lang ist, kann sie dem Patienten deutlichen Benefit bringen. Und wir wissen auch hier, dass es tolle Untersuchungen gibt, dass Patienten, die zusätzlich eine künstliche Ernährung gehabt haben, für eine gewisse Zeit ein besseres Outcome haben. Wenn ich mal nicht essen kann, das ist so. Deswegen hat die Oma auch früher gesagt, wenn du krank bist, musst du was essen, um entsprechend Kraft zu tanken. Zum Beispiel, warum? Es war eine fettige, haltige Brühe, die mit den Patienten mit viel Energie oder den kleinen Buben mit viel Energie versorgen könnte, damit er durch die schwere Zeit durchkommt. Auch immer ein bisschen Fett dabei. Stichwort sind hier auch die fettlösen Vitamine, weil wenn ich fettlösen Vitamine gerade auch zur Krebserkrankung aufnehmen will, Stichwort das Edeka, die müssen wir nicht einkaufen gehen, außer die Vitamine A, D, E, K. Da brauchen wir ein bisschen Fett dazu, um die überhaupt aufnehmen zu können.
Wenn mit dem Essen, also ich meine, das kann ja auch für eine Familie belastend sein. Ja. Wer isst für eine Familie belastend? Wenn da jemand mit am Tisch sitzt, der keinen Appetit hat, mein Kopf vielleicht was Schönes und so. Hast du da ein paar Tipps?
Also die Frage ist immer, wenn ich keinen Appetit habe, liegt es gerade an der Nebenwirkung der Chemotherapie, der Strahlentherapie? Hat der Patient vielleicht eine starke Entzündung im Mundbereich? Wir sagen dazu Stomatitis, dass er gar nicht schlucken kann, dass ich vielleicht hier mit entsprechend mit Ananas, mit Kamille nachhelfen kann, damit ich diese Mundentzündung im Griff kriege. Oder brauche ich vielleicht, weil ich ständig Übelkeit habe, einfach ein gutes Antiemetikum, also ein Antibrechmittel, um vielleicht nicht so ein kolleriges Gefühl zu bekommen. Das nächste ist, wenn ich dann eine Therapie habe, gibt es manche, die haben dann eine Art metallischen Geschmack als Nebenwirkung der Therapie. Das kann sein und dann empfehle ich ganz einfach, kaufen Sie Campinggeschirr. Das ist aus Plaste, dann haben Sie nicht immer das Gefühl, wenn Sie essen, dass Sie metallischen Geschmack haben und dann essen aber alle mit Campinggeschirr. Das heißt, dann essen die Großeltern und die Eltern alle damit und niemand fühlt sich ausgegrenzt. Sobald ich mal keinen Geschmack habe, dann empfehle ich nicht unbedingt das Lieblingsessen zu kochen, denn dann verdirbt man sich das vielleicht auch noch. Versucht, wenn man keinen Geschmack hat, mit viel mit Geruchssinn zu arbeiten. Das heißt, kann ich bestimmte Sachen riechen? Rieche ich Zitrone? Rieche ich Ingwer? Habe ich bestimmte Gewürze, mit denen ich arbeiten kann? Also spielen Sie einfach damit, mit den Düften und Gerüchen, ob dadurch wieder ein bisschen Geschmack wiederkommt.
Was ich jetzt die ganze Zeit so raushöre, ist schon, sobald ich irgendwie nicht Probleme mit dem Essen habe, macht es schon Sinn, so mit seinem Arzt nochmal zu sprechen oder mit der Diätassistentin und das nicht einfach zu sagen, das vergeht schon wieder, es macht nichts, wenn ich mal ein paar Tage das nicht kann, nicht blasen runter, wenn mir das geht oder das. Am besten ist es wirklich, frühzeitig immer zu intervenieren.
Das ist ganz wichtig, frühzeitig zu intervenieren. Wenn wir, ich gebe mal ganz plakativ, ohne jetzt Zeichen aus, wir brauchen bei einem 60 Kilogramm schwer, haben wir einen Bedarf vielleicht von 1800 Kilokalorien am Tag. Und jetzt sehen wir einfach mal dafür, wir essen jetzt mal eine Woche lang nicht, weil Nebenwirkungen der Strahlenchemotherapie da sind, weil ich mich nicht so fühle. Wir kriegen relativ schnell in einem Zyklus Chemotherapie einen kumulativen Verlust von über 10.000 Kalorien. Die werden wir nicht wieder aufbauen. Der Körper braucht aber trotzdem für geistige Tätigkeit, für Herzschlag, für Atemtätigkeit, braucht er Energie, auch für Bewegung, auch wenn es nur in der Wohnung ist, braucht er Energie. Was passiert wieder? Er baut körpereigene Stoffe ab, wie Muskulatur, stellt dem Körper wieder entsprechend Energie zur Verfügung und wird dadurch schwach. Das Schwächegefühl liegt am Muskelschwund oder am Muskelverlust beim Krebspatienten. Deswegen gibt es frühzeitig, du sollst essen und du sollst dich bewegen. Das sind ganz zwei essentielle Sachen, deswegen gehört immer in die Ernährungsberatung immer die Bewegungstherapie mit rein.
Vielen Dank, das war wirklich sehr interessant. Ich denke, wir sind auch schon so gut wie durch. Wir können ja noch einen zweiten Podcast machen.
Ja, sehr gerne.
Wir machen nochmal nach Magdeburg und bringen unseren Bus mit. Und jetzt aber noch mal eine Frage. Ja, du hast ja ein Buch geschrieben.
Genau.
Das heißt Wilde Familienküche.
Ja.
Und da geht es also natürlich auch um Heilpflanzen und Aromen. Aber es ist, für dich ist ja gesunde Ernährung auch Familiensache.
Genau.
Und wir haben ja eben auch darüber gesprochen, dass mit Nebenwirkungen und Chemotherapie das manchmal nicht so leicht ist, in der Familie zu kochen. Wie siehst du das, man hat ja auch immer diese Ernährungsprodukte, kann man nicht einfach auch die noch zusätzlich nehmen, muss man sagen, nimmt es vielleicht einfach eine kleine Portion für ein normales Essen und nimmt eben noch zusätzlich Eiweiß.
Das kann man gerne machen. Ich würde das Eiweiß auf keinen Fall verteufeln. Und was ich in dem privaten Buch der wilden Familienküche habe oder auch immer in der Beratung habe, Ernährungsberatung gehört immer über den Patienten hinaus. Das heißt, wenn möglich, auch jetzt Corona, mit Corona oder nach Corona, mit oder bei Corona, wäre schön, wenn die Ernährungsberatung mit Partner stattfinden kann. Mhm. Weil entweder die Ehefrau oder der Ehemann dabei sein kann. Erstens hören 4 Ohren mehr als 2 Ohren. Man kann vielleicht mehr Sachen aufnehmen und man erinnert sich gemeinsam an die Sachen. Und deswegen gehört die Ernährungsberatung immer der Partner mit rein, damit mehr Leute zuhören können und vielleicht auch gemeinsam da den Nutzen jetzt noch rausziehen kann. Weil es nützt nichts, wenn der eine scheinbar gesund ist, der nächste bestellt sich eine Pizza am Tisch. Das funktioniert nicht. Somit ist auch bei der wilden Familienküche, das ist immer Familienarbeit, gemeinsame Bewegungszeit an der frischen Luft und dann gemeinsam etwas zu tun. Und wenn ich sage, ich kann keine großen Portionen essen, überhaupt nicht schlimm. Viele Patienten, die am Verdauungstrakt operiert werden, ob es die Speiseröhre ist, ob es der Magen ist, der 12-Finger-Darm, die Bauchspeicheldrüse oder auch der Darm selber, denen sage ich immer, wenn sie morgen operiert sind, dann sind sie ab morgen eine Raupe. Dann guckt mir der Patient groß an und sagt, wie meinen Sie das? Ich sage, eine Raupe steht früh auf und fängt früh an zu essen, hört abends auf. Sie dürfen ganz viele kleine Mahlzeiten am Tag essen. Ob Sie 6, 8 oder 10 Mahlzeiten, völlig egal. Das, was in Ihre kleine Hand reinpasst, das können Sie gerne essen. Wenn es Ihnen keine Übelkeit macht, ist es wunderbar. Sie werden keine großen Eisbeinportionen essen, muss man ja auch nicht. Aber dadurch mehrfach, am Anfang muss man sich den Wecker stellen, dass man sagt, alle 2 Stunden kann man heute mit der Uhr wunderbar machen. Oder man weiß genau, ich habe meine Sachen, die ich mir krame und fange den ganzen Tag meine Sachen abzuarbeiten. Ess dann halt nicht einen großen Joghurt, sondern einen halben Joghurt. Das geht.
Dankeschön.
Sehr gerne.
Ich denke, das reicht für heute.
Dann freue ich mich auf das nächste Mal, wenn es um die Zeit nach der Operation, um die Rehabilitationsernährung geht.
Das war heute unsere erste Podcast-Folge zum Thema Ernährung und die Bedeutung einer guten OP-Vorbereitung. Prähabilitation wollte ich jetzt nochmal, so heißt das, nennen. Ich hoffe, Karl konnte euch mit seiner positiven Art motivieren, bewusst aufs Gewicht zu achten und euch selbst gut im Blick zu haben. Passt auf euch auf und bis bald. Tschüss, sagt eure Podcasterin Andrea.
Appetit auf Leben. B. Braun ist ein weltweit führendes Medizintechnikunternehmen mit seinem Stammsitz im nordhessischen Melsungen und über 180 Jahren Firmengeschichte. Was uns antreibt, ist das Ziel, die Gesundheit von Menschen auf der ganzen Welt zu schützen und zu verbessern. Zu unseren Produkten und Dienstleistungen gehört auch die enterale und parenterale Ernährungstherapie. Es ist uns ein Anliegen, Menschen mit Mangelernährung zu begleiten. B. Braun. Sharing Expertise.